Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nikolas Frey und heute mit mir dabei Robert. Grüß dich.
Guten Abend. Hi.
Bei uns geht's heute um digitale Souveränität und idealerweise noch in Action. Aber erstmal eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Robert, erzähl mal was über dich.
Ja, ich war ja beim Burn for IT Podcast schon ein paar Mal dabei. Auch hier auf der Hackerkiste, wo wir heute Abend sind, kennt man mich jetzt auch schon ein paar Jahre, mit denen ich Vorträge hier halte. Ich bin Softwareentwickler und Softwarearchitekt, vor allem für Embedded-Systeme. Bring da mein Wissen auch gerne ein, eben in Dienstleistungsunternehmen und für unsere Kunden. Genau, berate da, setze sehr viel im Code um und auch privat bin ich da sehr viel eigens unterwegs mit eigener Webseite, eigenen kleinen Projekten mit dem Chaos Computer Club.
Ja, Robert hat seine Reise in der Anwendungsentwicklung gestartet. Ich komme eher von der Infrastruktur, das heißt Daten, Netzwerk und verteilte Systeme war so meine Welt und da habe ich auch viel Erfahrung mit digitaler Souveränität gesammelt. Das heißt, ich war auch ein Opfer von mangelnder digitaler Souveränität in Unternehmen. Ich habe mich früh auf etwas eingeschossen, das nennt sich Virtualisierung und VMware, habe das ist durch meine Venen geflossen und habe dann natürlich irgendwann mal gemerkt, dass es nicht die eine Software ist, aber auch vielleicht zu spät. Und vielleicht war das auch die erste Erkenntnis, die es bei mir gebraucht hat, um mich weiterzuentwickeln. Und genau, deswegen gab es auch irgendwann den Podcast und der Podcast ist natürlich gewachsen über die Zeit. Und da kommen wir gleich noch auf ein kleines Mashup, was wir so in der Vergangenheit gemacht haben, bevor wir in das Thema reinstarten. Aber erst ganz kurz, das wird heute eine sehr interaktive Geschichte. Wir haben gesagt, es soll ein bisschen Witz enthalten und Spontanität. Das heißt, wenn Fragen kommen, gerne mit Handzeichen melden, ob ihr, ja, dafür seid oder auch dagegen oder euch enthalten wollt, kein Ding. Wir haben auch zwei Mikros im Publikum. Das heißt, speziell wenn Impressionen oder Themen kommen, die euch besonders bewegen, hey, einfach Hand hoch, gebt ein Signal, dann ist Julian da und reicht euch das Mikro. Gut, ansonsten nicht zu vergessen, wir haben heute Goodies dabei und das ist nicht der billige Scheiß, tut mir leid, sondern die fetten Schokis, 180 Gramm Teile. Also wer, und richtig viel davon, also es muss fast keiner was sagen, damit ich die rausgebe, aber ein bisschen Interaktion wäre cool, weil ich glaube, wir wollen alle ja was verbessern, verändern und unsere Köpfe zusammenstecken, weil der Vibe war heute schon richtig geil, oder Robert? Sag nochmal was zu den Vibes von heute.
Also ich bin begeistert, ich glaube, wir haben so viele gute Talks heute gehört und gesehen und ich muss mir unbedingt noch ein paar Folien besorgen von ein paar Talks, die ich leider nicht sehen konnte, weil sie parallel waren. Wahnsinnig viele Leute wieder aus Augsburg und Umgebung mit dabei gewesen. Ganz viele spannende Unternehmen, die heute auch hier mit vor Ort waren. Wunderbare Gespräche. Es gab auch Pizza heute Abend dann nochmal. Also ich glaube, wir sind hier mit allem versorgt worden, was das IT-Herz begehrt. Und Kaffee gab es natürlich auch.
Wunderbar. Und morgen geht's noch weiter. Aber jetzt noch kurz zur digitalen Souveränität. Also wir reden hier von der Fähigkeit von Individuen, Organisationen, aber auch Staaten, die digitalen Systeme, heißt Daten, Abhängigkeiten selbstbestimmt zu gestalten und kontrollieren und strategisch zu nutzen. Unabhängig von externen oder wirtschaftlichen Zwängen. Das ist eine relativ allgemeingültige Definition, dass sich auch jeder was darunter vorstellen kann. Also wir reden über Abhängigkeiten. Und da kommen wir gleich auf ein interessantes Thema. Aber wie versprochen, zuerst gucken wir noch auf die Vergangenheit. Also auch Robert war hier mal mit dabei, Embedded Evolution. Aber wir haben im Podcast oft mal Souveränität angeschnitten war. Auch Sicherheit gehört zur Souveränität. Wir hatten die Koryphäe Carsten Maywirth, Cyberkriminaldirektor, Golo Roden, Agilität, auch sich verändern zu können, waren interessante Themen, hat mich auch verändert und denke, heute werden wir auch wieder mal was verändern. TCP/IP ein Standard natürlich auch nicht verkehrt. Gut, und jetzt stelle ich erstmal die Frage, was ist da passiert? Hat jemand eine Idee? Was ist auf dem Bild zu sehen? Wo kommt der Techniker her? Was ist das für einer? Eine Idee? Ja? Thorsten,
hi. Ich kann mir vorstellen, wie ich den Carsten kenne aus seinen Vorträgen. Das ist eine professionelle Firma, die hackt und die letztendlich Leute abzockt und die sind organisiert wie eine klassische normale Firma. Und die gehen jetzt da letztendlich so vor, als würde letztendlich hier ein normaler Administrator oder Patcher an dem 19-Zoll-Rack stehen und hier jetzt administrative Aufgaben tätigen.
Fantastisch. Du hast echt eine gute Fantasie. Aber ich pack noch einen aus. Jemand eine Idee? Okay. Bisschen mehr?
Ja. Hier fängt nämlich die digitale Souveränität an, weil die Menschen in dem Land nicht mehr das sagen dürfen, was sie eigentlich denken. Sie werden auch elektronisch zensiert. Sie werden letztendlich blockiert. Und wenn sie tatsächlich etwas sagen, wird durch die Überwachung ihr Leben gefährdet.
Fast.
Schönes Beispiel vielleicht von Anfang dieser Woche. Sieht mir jetzt sehr stark nach dem AWS-Ausfall aus, den wir hatten.
Absolut. Und das Thema war natürlich am Montag in der Früh erstmal Leute rotiert und wussten nicht, was passiert ist, weil viele Systeme, wie wir auf der rechten Seite sehen, waren einfach down. Keiner wusste, was passiert ist. Und das Thema hat sich dann aber relativ schnell gelöst. Es war ein Root Cause, war ein DNS-Thema. DynamoDB, auch ein Thema, wir kennen es mit Monokulturen in Landwirtschaft, ja, und dort hatten wir auch eine Monokultur, weil alle haben auf AWS gesetzt, ohne zu diversifizieren und eine Strategie zu haben. Und wir haben ja am Anfang gesagt, irgendwie eine Strategie für die Zukunft. Und das heißt, da ist eine Menge ausgefallen. Wir waren alle mehr oder weniger davon betroffen. Das soll so ein bisschen die Awareness noch schaffen für die Abhängigkeiten, die wir in der heutigen Zeit haben. Also viele setzen auf Hyperscaler, Cloud-Provider, locken sich ein. Und auf einmal ist alles weg und der Kaskadeneffekt ist da, Robert. Wie hast du den Montag erlebt?
Ja, und mir ging er tatsächlich sehr gut vorbei. Ich habe erst am Abend davon erfahren, dass überhaupt was ausgefallen ist. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich schon sehr früh digitale Souveränität selber erfahren habe und eben gelernt habe aus Datenverlust, nicht mehr zugreifen können auf die eigenen Services und dann schon relativ früh, schon vor ein paar Jahren angefangen habe, dass ich selber mir Server aufsetze auf VPS, dann auch achte darauf, wo sind denn diese und welche Abhängigkeiten habe ich, weil wir haben ja jetzt hier US East, der ausgefallen ist, wo man sich so denkt, der ist jetzt aber in der USA drüben, Übersee, betrifft uns ja nicht und wir merken plötzlich, es sind sehr viele Verknüpfungen und dann plötzlich haben wir hier auch viele Ausfälle gehabt. Also gerade die Nachwelle war ja dann groß und vor allem dann überhaupt das Identifizieren. Jetzt hat man hier einen Dienst, auf den man eigentlich angewiesen ist, über den man verkauft und Ähnliches. Der ist nicht erreichbar und man selber kann es gar nicht lösen, weil man keinen Zugriff drauf hat. Und dann merkt man dann auch, also serverless ist vielleicht toll für manche Lösungen, aber serverless heißt auch nur, es ist von jemand anderem der Server. Ja, das heißt, man hat den Zugriff darauf gar nicht.
Genau, und ein so ein Thema ist vielleicht dann auch die Plattform selbst zu hosten und auf Open Source zu setzen, wo man ja auch vermeintlich denkt, man ist souverän und unabhängig und dann passiert sowas. Nächstes Schockelement Anfang dieser Woche oder besser gesagt, ich glaube vorgestern war es.
Ja.
Ich weiß nicht, viele kennen Min.io, Handzeichen, wer hat schon mal Min.io gehört? Okay, S3 Amazon, kennt ihr? Kennen mehr? Min.io ist eine Open Source Variante, die kann ich on-prem hosten und Min.io hat einfach mal gemeint, ja okay, wir stellen jetzt einfach unseren Open Source Gedanken ein und nehmen alle wichtigen Features raus und das Docker Image ist halt auch weg und so weiter. Also auch da vermeintlich die Abhängigkeit, man denkt ist frei, aber man hat eine andere Form von Login. Und um Robert jetzt auch ein bisschen entgegenzukommen, auch wenn es noch nicht reif ist.
Oh ja.
Aber die nächste Alternative, ja Robert, du bist Verfechter von Rust.
Verfechter von Rust. Also ich mag die Sprache, das gebe ich offen zu. Ich arbeite auch mittlerweile sehr viel, also vor allem im privaten Bereich mit Rust. Vor 2 Wochen auf der Eurorust gewesen, wahnsinnig gute Vorträge da auch wieder mit dabei gewesen. Und ja, Rust ist so ein wunderbares Beispiel. Es ist auch entstanden eben aus dem Gedanken von C und C++ und vielen anderen Sprachen. Nur dann eben auch befördert von der Mozilla Foundation, dass wir eine Programmiersprache haben, die einmal sehr typensicher ist und auch dieses ganze Borrowing-Ownership-Modell hat, damit wir möglichst sicher auch Programme schreiben können. Weil wir haben jetzt nicht nur Ausfall, dass mal ein Server einen Defekt hat oder mal eine Maus ein Kabel durchbeißt. Wir haben auch viele Fehler in Software, die wir hier schon verhindern können. Ja. Und Rust ist auch Open-Source getrieben, sehr groß. Also da hat man sehr viel Code und sehr viele Quellen, wo man sich sehr sicher sein kann, dass man noch sehr lange darauf zugreifen kann und kein Unternehmen kommt und sagt, ja, eigentlich wollen wir da jetzt ein Lizenzmodell draus machen. Das ist ein ganz toller Punkt,
genau,
für
also
Rust.
Wenn man jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahre schaut, es ist noch nicht production ready, ja, aber jetzt gilt es natürlich, die Augen aufzuhalten, was für Alternativen entstehen gerade und die vielleicht zu supporten. Die Community mit Robert und seinen Freunden sozusagen zu unterstützen, das weiter voranzutreiben. Und das ist ein Weg, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Ja, also irgendwann kommt man an den Punkt, da gibt es so eine japanische Weisheit, einmal werde ich getrieben dazu durch den Schmerz oder ich mache es selbst. Satori und gehe in die Zukunft und verändere was. und verändere mich. Genau, jetzt noch zu guter Letzt, dann denkt man auch, okay, man hat alles erlebt und dann kam noch der Knaller von heute. Also der AWS-Crash hat es dann geschafft, $2,000 teures Smartbed. Ich wusste gar nicht, dass es Smart Beds gibt. Wusstest du es?
Nee, aber die wissen wahrscheinlich dann, wie du schläfst und stellen die Temperatur ein, oder?
Genau. Also das hat sich dann überhitzt und ist ausgefallen, causing chaos in bedrooms. Und also die Frage ist vielleicht auch, brauche ich manche Sachen einfach nicht? Ja? Vielleicht sollte man einfach sein TikTok deinstallieren und sein Bett einfach und seinen Ofen einfach non-smart machen und lassen. Und das gar nicht mehr unterstützen, ist vielleicht auch ein Weg.
Nicht, dass mein Siemens Smart Fridge plötzlich irgendwas bestellt bei Rewe, es steht vor der Tür und ich habe das nie gewollt, bin doch allergisch dagegen.
Und da bekommt, glaube ich, auch der Begriff cloud-native Matratzen auch noch einen ganz schönen Spin. Genau. Also, daher oft sind die Zusammenhänge nicht so einfach und bauen kaskadierend aufeinander auf und man denkt, man ist vermeintlich sicher, ist man es aber doch nicht. Wie ich damals in meiner VMware-Welt, hey, die Technologie, konkurrenzlos und dann kommt ein Unternehmen, kauft es und es ist, hat keine Werte mehr. Und vielleicht das ist noch ein Thema, Werte. Werte ist was, was man verfolgen sollte. Robert, wie stehst du zu Werten?
Man muss sich darüber klar werden, welche Werte kann man vertreten? Welche kann man selber übernehmen und wo muss man sich auf andere verlassen? Wir können nicht alles auf uns selber tragen. Wir können jetzt nicht in jedem Haushalt im Keller, denke ich, ein Rechenzentrum betreiben, wo wir dann unsere eigenen Instanzen laufen lassen, damit wir sagen, wir haben hohe Datensouveränität, wir haben unsere eigenen Dienste laufen, jeder hat seinen eigenen E-Mail-Client. Das ist technisch schon eine Herausforderung, besonders dann, wenn wir bei Nicht-Technikern unterwegs sind. Und auf der anderen Seite ist das energietechnisch ja auch eine Katastrophe.
Genau, also du sprichst jetzt von dem Wert, eben diese vielleicht technische Souveränität. Ja, aber es gibt auch, denke ich, Werte, dass man sagt, man ja, möchte authentisch auch sein. Ja, und wenn Firmen auch gar nicht mehr authentisch sind und ihre ursprünglichen Themen nicht mehr vorantreiben wie Innovation, sondern es nur noch geht, Gewinn zu maximieren, dann muss man gucken, wo man bleibt.
Ja, wenn ChatGPT mir immer meine Empfehlung gibt, wie ich mein Produkt weiterentwickle und ich mich irgendwann im Kreis drehe, weil das alle Konkurrenten auch machen, weil ChatGPT allen die gleichen Empfehlungen gibt, dann kommt das auch irgendwann ins Stocken.
Gut, aber jetzt, ich meine, solche Sachen passieren, aber wie können wir das ändern? Ich meine, wir haben in Europa ja mittlerweile wirklich Möglichkeiten und viele wissen noch gar nicht davon. Einen europäischen Baukasten an Werkzeugen, ich habe es letztens gesehen, auch Open Source ist ja ein Thema Richtung Cloud Native Computing Foundation, zum Beispiel auch abseits der Computing Foundation N8N, ein Workflow-Tool, um Low-Code-mäßig zu automatisieren, aber auch Software, die in Europa entsteht, wie zum Beispiel OutSystems oder Mendix, Low-Code-Plattformen aus Portugal, aus den Niederlanden, mit denen man selbst quasi Applikationen bauen kann und was verändern kann und vielleicht nicht proprietäre Lösungen kaufen muss und oder sie selbst baut mit Highcode, wo man vielleicht auch nicht weiß. Also es gibt Alternativen.
Und gerade bei Highcode kommt, glaube ich, auch sehr mit rein, eben die Architektur, darüber nachdenken, was will man am Ende haben, welche Lösung wollen wir entwickeln, welches Problem beheben. Und da fangen oft schon die Probleme an, dass das nicht bekannt ist. Das gehört auch ganz wichtig zur digitalen Souveränität. Wir müssen wissen, welche Probleme wollen wir lösen.
Und jetzt stelle ich mal die Frage ins Publikum. Wo verlieren wir denn im Moment in Europa am meisten digitale Souveränität? Was denkt ihr?
Hi, ich bin Nico. Und ich denke, den größten Verlust haben wir gerade im Bereich der Kommunikation, was das Thema soziale Netzwerke, Nachrichtenaustausch angeht. Da ist aus meiner Sicht einfach nichts hier in Europa groß, was wirklich konkurrenzfähig ist.
Hi, Luis der Name. Und für mich ist es auf jeden Fall das Thema Kollaborationstools. Also schauen wir heute in Richtung Microsoft Teams und Co. Wir haben es während der Pandemie gesehen, wie die Schulen damit gestruggelt haben, wenn man plötzlich Tausende von Kindern nach Hause schicken muss und wir eigentlich gar keine Tools haben in Europa, wo wir sagen können, okay, jetzt lass uns alle mal irgendwo gemeinsam kollaborieren.
Aber vielleicht genau das ist ja auch ein Beispiel, man setzt auf gekaufte Software, proprietäre Software und weiß gar nicht mehr, wie man es vielleicht selbst verändern kann, weil man auch gar nicht die Möglichkeit hat. Also ich meine, Highcode ist ja auch eine super Lösung unter Umständen, wenn man die Ressourcen hat, die Zeit und das Anforderungsmanagement, aber darum vielleicht mehr selbst in die Hand zu nehmen?
Müssen wir nicht noch einen Schritt weiter gehen? Weil wenn ich mir jetzt anschaue, wir haben in Deutschland genau 3 Netzwerkknoten, mit denen wir im Internet verbunden sind. Ja, D-Kix ist der größte. Wenn uns da USA oder sprich es wird über England oder UK geroutet, was kein Mitglied der EU mehr ist, den Saft abdreht, dann haben wir eine ähnliche Situation wie am Montag, nur die können wir nicht mehr lösen. Und da müssen wir doch mal langsam anfangen, drüber nachzudenken, wie können wir solche Situationen verbessern, um Exacto Mundo, die digitale Souveränität, zu erlangen.
Netzwerkinfrastruktur. Valider Punkt.
Hi, ich bin der Ramsey. Künstliche Intelligenz, da haben wir echt wenig oder beziehungsweise gar nichts.
Das ist auch ein guter Punkt, Robert.
Ja, das hatten wir heute auf der Hackerkiste auch schon als Thema, was KI und auch diese großen Rechenzentren, die besonders gerade von Microsoft und OpenAI in den USA stehen. Wir können sie hier in Europa aktuell nutzen. Wir haben heute auch viele Talks gehabt, wo diese Tools genutzt werden, um produktiver zu arbeiten, um Workflows zu gestalten, um sich Kosten zu sparen, weil aktuell haben wir die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Aber wie gesagt, wenn Netzwerkknoten abgeschalten werden, wenn aus den USA neue Zölle kommen oder neue Auflagen mit, das ist jetzt ein Produkt, was America only oder America first ist und wir davon abgeschnitten werden, wir uns aber jahrelang darauf verlassen haben, darauf zugreifen zu können, dann ist das ein großer Einschnitt. Und das kann von einem auf den anderen Tag passieren oder ähnlich wie bei ABS, von einer auf die andere Sekunde, ja.
Vielleicht auch noch ein anderes Element, was da relevant ist, wenn wir uns mal überlegen, wir haben alle Endgeräte, mobil oder auch stationär, und mit wenigen Ausnahmen, ich schaue jetzt Ramsey an, der neben mir sitzt, nutzen die meisten auch amerikanische Betriebssysteme darauf. All unsere Mobiltelefone oder ein Großteil unserer Mobiltelefone läuft auf US-Betriebssystemen, fast alle Computer, mit Ausnahme von ein paar Linux-Distros haben wir eigentlich auch nichts Europäisches.
Und ich sag mal, es ist halt auch ein Komfortthema. Ich meine, aus der Komfortzone rausgehen und neue Sachen probieren, weil ich bin ehrlich, also ich habe viel rumexperimentiert, aber ich bin immer wieder auf Windows zurückgefallen, weil auch Abhängigkeiten bestehen. Ja, die Software, okay, dann, ja, nicht so einfach.
Ja, also stimme dir vollkommen zu. Du hast natürlich einerseits, ich sag jetzt mal, den Drang, unabhängig zu sein, und da ist Linux das Mittel der Wahl. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Ich glaube, da stimmt jeder auch hier in dem Raum zu. Die andere Problematik, die ich aber habe, wenn ich ein Geschäft betreibe, ist die, dass 95% meiner Kunden kein Linux benutzen, vielleicht für einen Apache Webserver oder sonst irgendwelche Dienste, aber die haben als Endgeräte Windows. So, jetzt muss ich das Windows irgendwie supporten. Jetzt muss ich schauen, wie kriege ich letztendlich digitale Souveränität in ein amerikanisches Betriebssystem? Und da fangen Sie doch wieder an, meine drei Probleme. Ja, genau das, was wir vorher gesagt haben. Ich habe erstmal die Abhängigkeit. Was passiert, wenn die den Stecker ziehen? Was passiert, wenn die da irgendwas reinprogrammieren? Weil es ist ja kein Open Source, wo ich nicht weiß, was machen die denn jetzt genau? Und selbst wenn ich mir diesen teuren Lehrgang leiste, dass ich sage, ich bin Windows Source Code Insider, der kostet 15.000 Euro pro Jahr, ja, dann hat man tatsächlich Zugriff auf den Windows Source Code und dann schaut man sich dann mal so ein bisschen in dem Source Code um und dann landet man im Speicherhändler und dann sieht man plötzlich 120 Lines Inline Assembler, wo kein Schwein weiß, was machen die da jetzt? Weil das kannst du auch nicht nachvollziehen mehr. Bei der heutigen Architektur ist es schier unmöglich. Müsstest du Step by Step debuggen und als Kommentar vom Entwickler steht drüber: We do not know what it does, but it works, never touch.
Der Klassiker.
Sorry, das ist digitale Souveränität. Ja, da muss ich mich doch an den Kopf langen, da muss ich doch sagen, liebe Regierung, ja, unterstützt uns Entwickler doch, dass wir in Deutschland etwas auf die Beine stellen können oder dass wir in Europa etwas auf die Beine stellen können, mit Hilfe von Open Source Betriebssystemen, das in diese Richtung geht, wo wir sagen, jeder Benutzer ist damit zufrieden, jeder Benutzer kann das auch anwenden. Ja, das ist jetzt nichts für irgendwelche Hightech-Spezialisten, sondern das ist etwas für Leute wie du und ich, die einfach nur ihren Klick machen möchten und die können im Internet surfen, die können ihre Dokumente schreiben und die sind glücklich. Warum? Warum geht sowas nicht? Warum wird sowas nicht gefördert? Das frage ich mich.
Aber es ist auch ein wichtiger Punkt, da kann man ansetzen.
Und es wird ja zum Glück schon angesetzt. Also wir hatten ja vor ein paar Jahren, gab es ja schon in München die Idee, dass man die Infrastruktur und das ganze Betriebssystem für die Behörden von Windows zu Linux verschiebt. Ist leider in München nicht geglückt. Die haben wieder den Rollback davon gemacht. Aber jetzt hatten wir auch erst dieses Jahr In der Schweiz und in Schleswig-Holstein hatten wir das auch, dass die Behörden umgestiegen sind auf Linux. Und wir sehen auch zunehmend, eben gerade mit digitaler Souveränität, dass das jetzt auch in der Politik mehr gesehen wird und mehr auch die Schritte gegangen werden von, wie können wir uns dagegen schützen, dass wir irgendwann handlungsunfähig werden. Wir sind viele, viele Jahrzehnte es gewohnt gewesen, aus Amerika kommt Top-Notch-Software, auf die kann man sich verlassen, die läuft immer. Ja, wir sehen auch gerade geopolitisch viele Veränderungen und dann tun sich wieder neue Grenzen auf. Und deshalb kommt das jetzt auch langsam wieder ins Bewusstsein, dass hier was getan werden muss. Und wie du schon gemeint hast, als Unternehmen tut man sich dann schwer, wenn man jetzt sagt, man will jetzt nur noch Linux unterstützen oder nur noch Mac. Und damit schränkt man ja immer auch ein, welche Kunden kann ich damit erreichen. Und da gibt es ja auch schon, ist auch ein ganz spannendes Thema, auch Werbung für Rust an der Stelle. Mit Rust kann ich zum Beispiel auch cross-compilen, kann ich auch mit vielen anderen Sprachen machen. War ja auch mal die Idee hinter Java. Ich habe diese Java-VM und kann damit auf allen Maschinen deployen und über diese VM läuft das dann auch überall. Also die Ideen, dass ich einen Source-Code schreibe und dann soweit die Souveränität wahre, dass das alle ausführen können, egal welches Betriebssystem ist, das ist schon eine super Lösung gewesen. Es wird je nachdem, für welche Kunden, für welchen Zweck man entwickelt, natürlich mehr oder weniger gefördert.
Geht WASM da nicht auch so ein bisschen in die Richtung?
Ja, WebAssembly, ganz tolles Thema. Bin ich auch gerade wieder voll am Lernen, um hier reinzukommen. Wer das Konzept noch nicht kennt, im Browser haben wir über die letzten Jahre sehr viel JavaScript gehabt, also eine Skriptsprache, die dann interpretiert wird. Und damit haben wir ganz viele tolle Seiten gebaut, ganz viel. Wir haben React, wir haben Angular, wir haben Vue.js, ganz viele andere Frameworks. Und in den letzten Jahren wurde dann sozusagen neu entwickelt die WebAssembly, beziehungsweise wurde es einfacher, auch WebAssembly zu nutzen. Schaut euch da auf jeden Fall mal die Mozilla Developer Docs an, wunderbar beschrieben, auch für Nicht-Techniker. Es ist sozusagen Assembler-Code, den ich im Browser ausführen kann. Und jetzt haben wir, egal auf welchem Betriebssystem, selbst auf Android und auf Windows und auf Linux und wo ich auch immer bin, habe ich moderne Browser zur Verfügung. Egal, ob es jetzt Chromium ist, ob es Mozilla ist, ob es ganz neue Zen-Browser sind, die dann wieder auf Mozilla Firefox aufbauen und so weiter. Brave gibt es auch noch, ein ganz toller Browser. Und dann kann ich meinen Code, meine komplette Applikation in WebAssembly in meinem Browser ausführen. Und damit habe ich nochmal ganz andere Möglichkeiten, auch cross-compilen, unabhängiger zu sein von dem, was meine Endnutzer am Ende für ein Betriebssystem haben oder unterliegend haben.
Ja, hier einmal das Mikro bitte.
Bei Java, da bin ich erstmal geteilter Meinung, das ist für mich keine Programmiersprache, sondern eine Krankheit. Type once, debug everywhere. So viel zu dem Thema, aber Software, alles schön und gut. Aber wir sind ja jetzt auch in einer anderen Krise, gerade in der Automobilbranche. China, Hardware, Chips, Chip Delivery. Warum fertigen wir keine Chips in Deutschland? Ja, warum fertigen wir keine Chips in Europa? Unabhängig, wir haben seltene Erden. Wir haben seltene Erden in Deutschland. Da gibt es jetzt gerade ein riesen Vorkommen. Wir sind nicht auf die Importe von fremden Ländern angewiesen, aber es werden von der Regierung keine Förderungen gestellt, solche Technologien hier in Deutschland zu fördern, damit wir auch entsprechend die Hardware, weil tut mir leid, ich kann die beste Software der Welt entwickeln, aber ohne Hardware läuft die nicht. Ne? Also irgendwas brauche ich, wo ich die drauf ausführen kann. Wenn mir jetzt VW sagt, ja, wir müssen die Produktion stoppen, weil wir aus China keine Chips mehr geliefert kriegen, weil die Niederländer nämlich sagen, hallo, wir unterstützen das nicht, wir sind jetzt hier für Trump. Ja, das ist auch digitale Souveränität. Und das fängt nicht nur bei der Software, sondern auch bei der Hardware schon an. Ja, da müssen wir doch generell geopolitisch was tun. Oder sehe ich das falsch?
Das ist ein sehr guter Punkt. Es gab ja auch in den letzten Jahren Bemühungen in Deutschland und in Europa, mehr Chipfabriken zu fördern und zu bauen, die auch finanziell große Zusprüche bekommen haben von den Regierungen, also europäisch wie auch in Deutschland, die aber immer Probleme jetzt hier bei uns zulande zumindest hatten mit Regulierungen und anderen Themen. Und das sind Punkte, die sind über die Jahre natürlich immer weiter gewachsen. Wir kennen unseren Juristereikorpus, der immer weiter gewachsen ist. Und da muss man sich natürlich auch immer erst durchfinden. Und natürlich dadurch, dass es immer einfacher war, dass wir aus Taiwan Chips bestellen und aus China andere Hardware, die auch wesentlich günstiger in vielen, vielen Fällen ist, als das bei uns mit unserem Mindestlohn und anderen Regularien, die dazukommen, herzustellen, hat man sich sehr lange darauf ausgeruht. Und das wird wie du schon erwähnt hast, auch in den nächsten Jahren zunehmend Verhärtungen geben, die auch die Preise in die Höhe steigen werden. Also gerade China kann man immer wieder beobachten, denkt in sehr langen Zeiträumen, dass hier Technologie gefördert wird, sie wird sehr günstig angeboten. Ja, nachdem hier OpenAI ChatGPT über Jahre entwickelt hat und weiterentwickelt hat, kam plötzlich DeepSeek um die Ecke aus China, ein KI Large Language Modell, was OpenAI im ersten Schlag und bei wesentlich weniger Kosten für die Entwicklung direkt schlagen konnte. Und das auch noch, je nachdem, wie man Open Source bei einem Large Language Model definiert, zum Großteil Open Source ist, dass man auch selber betreiben kann mit genügend dann auch wieder Hardware, die bei einem im Rechner drin hängt, also mit genügend Grafikkarten. Das ist wieder ein ganz wichtiges Thema. Auch gerade Grafikkarten, wenn wir uns anschauen, eben Nvidia, der Kurspreis ist ja in den letzten Jahren durch die Decke gegangen. Also da sind ja wirklich neue Millionäre entstanden, einfach nur durch diese Aktie halten. Und das ist ein Unternehmen, was wahnsinnig wertvoll dadurch geworden ist, dass sie einmal die Technologie herstellen und natürlich über Jahre schon den Markt befüllt haben. Und wir sehen ja jetzt schon, dass Nvidia Kontingente schafft, dass Staaten Verträge schaffen mit Nvidia, um überhaupt die Rechenleistung ins Land zu bekommen. Und das wird auch noch ein ganz großer Punkt. Wie können wir das vielleicht bei uns auch nochmal stärken, dass wir hier nicht abgehängt werden als Deutschland, als Europa?
Bei Nvidia gibt es zumindest noch die Konkurrenz AMD. Und das verbindet mich persönlich und ich bin da irgendwie auch happy, dass es AMD mittlerweile geschafft hat, weil 2017 und Intel hat ja sehr lange Foulplay betrieben, die haben versucht AMD klein zu halten. Also es gibt ja die zwei großen Chiphersteller für CPUs, Intel damals gegen AMD und AMD hat es damals tatsächlich geschafft mit einem neuen Design. Da haben sich kluge Köpfe was überlegt, hey, nicht diese monolithischen CPUs mit hoher Taktrate, sondern wir skalieren in die Breite, versuchen möglichst viele Kerne zu parallelisieren und da kam damals der Ryzen-Prozessor raus und ich weiß noch ganz genau, wo ich dieses Konzept gesehen habe und die ersten Serverprozessoren auch darauf gekommen sind. Da habe ich gesagt, hey, das ist die Alternative, das endlich gibt es eine Konkurrenz wieder zu Intel und dann hat sich das wirklich so entwickelt und das war eine spannende Reise jetzt. Jeder hat es vielleicht auch an der AMD-Aktie gesehen, die war ja dann irgendwann 2017 bei, ich glaube, $10 nochmal kurz gefallen und dann ist sie jetzt über $200 wieder geschossen, glaube ich, also verzwanzigfacht und das zeigt ja auch, dass es wichtig ist. Und vielleicht zu dem Thema CPUs oder nein? Bitte?
Ich glaube nur bei vielen richtigen und wichtigen Sachen, die auch schon gesagt wurden, dass man auch gucken muss, dass man nicht zu sehr übers Ziel hinausschießt. Es gab früher, gab es ja mal so dieses World Wide Web, schon ein paar Jahre her. Aber es ist so ein bisschen, man möchte immer von den Vorteilen von Vernetztheit profitieren. Man schafft Interdependenzen und jetzt merken wir, hui, da sind wir ja aber ganz schön verwundbar an einigen Stellen. Und das sozusagen gehört natürlich auch zur Sache. Also das heißt, wo wollen wir Souveränität? Wo sagen wir, ja, da haben wir, bewahren wir uns einen Grad, auch sozusagen für uns selbst zu sorgen, ohne dass wir sagen, wir sind jetzt autark und jeder hat seinen eigenen Server im Keller und der ist mit nichts verbunden. Also das, glaube ich, ist wirklich das große Spannungsfeld sozusagen um die ganze Debatte herum. Und was da an guter Zwischenweg ist, zu sagen, man ist offen, aber man ist halt auch vernetzt. Und wir haben lange auch, das sind jetzt schon ein paar Sachen gefallen, asiatische Länder oder so, wir haben auch sehr lange von der günstigen Arbeit dort profitiert, wir haben billig Stahl importiert, Heidelberger Druckmaschinen, Mercedes, Audi, VW, alles das, da waren wir lange Nutznieße. Und jetzt merken wir halt auch in vielen sozusagen de-industrialized Technologies, Industries, da sind wir nicht ganz so an der Spitze. Und das tut natürlich weh, klar.
Genau, ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt nicht eine Lösung für alle, also eben nicht, dass jeder sich ein Rechenzentrum in den Keller stellt, aber eben so auf diesem Spektrum verteilt gibt es dann einzelne Haushalte, die vielleicht einen Server stellen, weil sie selber Infrastruktur bereitstellen, weil sie einen eigenen Server haben. Genauso andere, die dann zum Beispiel über das städtische Netz, das ja existiert, dann wieder Dokumente teilen können, E-Mails verteilen können und natürlich Unternehmen, gerade in der IT, die ihre eigenen Ressourcen bereitstellen können oder dann ihre eigenen Ressourcen auch aufstecken können. Also gerade wenn ich als Unternehmen in der IT tätig bin und ich weiß, ich habe jetzt meine Entwickler, die wollen jetzt ChatGPT verwenden, Cloud Code oder Ähnliches, dann ist zum Beispiel, und das gibt es jetzt auch schon als Lösung, wir haben Ollama, um lokal unsere LLMs auszuführen. Mal ganz dahingestellt, wie sinnvoll das ist. Aber man kann auch als Unternehmen sich in den Keller ein kleines Rechenzentrum in Anführungsstrichen jetzt stellen. Das können auch nur kleine Computer sein, ein paar wenige Grafikkarten, mit denen ich schon ein paar Inferenzen machen kann. Und wenn ich mein Team dann schon so weit bringe, dass sie das eigene Netz nutzen, statt immer nur auf ChatGPT zu gehen und nachzufragen und den Produktionscode vom eigenen Unternehmen oder vom Kunden nach Amerika rüber zu schicken, um ChatGPT zu fragen, ist das richtig so? Schreibt mir bitte die Kommentare rein. Dann denke ich, kommen wir damit schon wesentlich weiter in die Richtung Unabhängigkeit für Europa und europäische Unternehmen und auch für das Individuum.
Finde ich ultra gut, was du jetzt gesagt hast, kann ich absolut unterstreichen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also ich meine, wir brauchen keine alternativen Heizungen in unseren Wohnungen mit Rechenzentren im Keller. Ja, da gibt es Wärmepumpen, die sind wahrscheinlich etwas effektiver als Server-Rechenzentren und wahrscheinlich auch etwas billiger. Aber nichtsdestotrotz, warum mache ich denn letztendlich mir als Firma nicht Gedanken, wie kann ich den Kunden wirklich eine richtige Lösung garantieren, die ihm digitale Souveränität gewährleistet? Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ich gehe jetzt mal wirklich auf den Consumer, Smart Home. Ja? Sag dir was. Du hast gesagt, hey, brauche ich so einen digitalen Kühlschrank? Muss mir meine Waschmaschine jetzt sagen, hey, die letzte Unterhose, die ich jetzt da gewaschen habe, die ist nicht ganz sauber geworden? Nee, brauche ich nicht. Dann nehme ich mir jetzt zum Beispiel mal smarte Heizungsregler. Ja? Da kann ich sehr viel Geld sparen. Sind wir uns wahrscheinlich alle einig, weil die regulieren individuell. Dann nehme ich jetzt mal Tado. Ist ganz gut, schließe ich mir jetzt überall an, bin ich auf die Cloud angewiesen. So, fällt die Cloud aus, wie wir es am Montag hatten, brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren, sitze ich im Kalten. Ja? Warum gehe ich nicht her und sage, das Ganze muss letztendlich bis zum letzten Stück rückwärts kompatibel sein und zwar autonom, ohne irgendeine Cloud. Ja, Fritz Deck zum Beispiel. Ja, gutes Beispiel. Da kann ich hergehen, da kann ich sagen, ich kann den Heizungsregler manuell regulieren, ohne Cloud, ohne Deck-Anschluss. Da habe ich einen Drehregler. Ja. Wenn das Deck funktioniert, kann ich das mit Deck machen. Und wenn das Internet funktioniert, kann ich das sogar extern über die Cloud machen. So, das ist der komplette Fallback. Ich bin digital souverän.
Ich denke, das ist halt immer eine Mischung aus Komfort und Souveränität und wir sind ja schon so unbewusst in unserem Leben als Menschen, als Individuen. Die Firmen setzen alles auf eine Karte, denken nicht an eine Multi-Cloud-Strategie. Die Staaten setzen gar keine Souveränität um. Und jetzt wollen wir in dem kleinsten Detail die Souveränität wahren. Ich glaube, das sind Einzelfälle.
Nur zu dem Thema ging es um ARM, Endianless. Das ist ein ganz großes Thema und da kam Linux auch drin vor. Nur so viel zu dem Thema. Seit 2010 beschäftige ich mich professionell mit der digitalen Souveränität und ich finde es einfach eine Schweinerei, wie einerseits die Regierung uns verarscht, ja, mit Sachen, die so eigentlich nicht sein dürften und andererseits fühle ich mich auch verarscht von den Firmen, wenn mir dann sowas angeboten wird. Ich nenne jetzt einfach nur mal Tado, ja, wo ich dann nur die Möglichkeit habe, Cloud oder gar nichts. Tut mir leid, wo ich dann ganz ehrlich sagen muss, das hat mit digitaler Souveränität gar nichts mehr zu tun, sondern die Firmen drängen uns ja in die digitale Unsouveränität und keiner tut irgendwas dagegen.
Wie reagierst du drauf? Du hast ja jetzt, deine Werte sind dann, du ziehst es dann auch durch. Also ja. Du kehrst dem den Rücken, ja. Und du trägst ja auch die Message nach außen. Das heißt, du reagierst.
Ja, ich reagiere drauf. Ich habe daheim mein Smart Home. Ich kann das jetzt von hier aus bedienen. Wenn die Cloud ausfällt, kann ich das über mein Deck bedienen. Wenn das Deck ausfällt, kann ich das manuell mit meinem Finger bedienen, so wie ich es früher mit dem Drehregler gemacht habe. Wo ist das Problem?
Ich glaube, das ist eine sehr fundierte Meinung und eine sehr extreme Meinung, weil ich glaube, viele, also ich kann es jetzt nachvollziehen, nachdem du darüber sprichst, aber ich denke, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es schwer, natürlich diese Awareness zu schaffen. Also es ist Ich finde, es ist eine extreme Aussage, die stimmt, ja, absolut, ich stimme dir voll und ganz zu, aber so diese Awareness, dieses Gefühl in der Bevölkerung.
Man muss den Leuten zeigen, es geht anders, es geht anders. Das Ganze geht ohne Gewalt, das Ganze geht ohne Extreme, sondern man sagt einfach, guck mal, du hast einerseits hier die Möglichkeit und wenn das spinnt, stehst du im Leeren oder du hast die andere Möglichkeit und du kannst runtergehen. Bis wie Anno Dunzemal und notfalls nimmst halt einen Holzscheit, schmeißt ihn in den Ofen, zündest an und hast eine warme Wohnung. Ja, so ist es. Aber die Leute müssen da hingeführt werden, die müssen das wahrnehmen, die müssen auch geschult werden dahin, dass sowas möglich ist. Und das ist für mich auch ein Teil der digitalen Souveränität, wo ich sage, es ist nicht nur,
ich als Entwickler, ich als Firma, sondern auch ich als Benutzer muss diese Awareness haben. Aber da muss jemand da sein, der muss mich dahin führen, der muss mir zeigen, dass das möglich ist.
Absolut. Ich meine, ich habe hier eine Frage aufgeschrieben. Welche Verantwortung tragen Entwickler und Architekten für digitale Selbstbestimmung? Also es geht ja genau die, die die Systeme bauen und den Vendor-Login erzeugen, dass es überhaupt verfügbar ist, haben die noch Werte? Und da sind wir wieder bei dem Wertethema, oder? Genau. Hängt das, ist es eine Wahrnehmung in der Bevölkerung? Also wir können so noch so über die Technik reden. Eigentlich ist es ein Wechsel des Mindsets. Ja. Robert, Mindset.
Mindset auf der einen Seite. Natürlich, wie kann ich als Entwickler jetzt befähigen, hier mehr Open Source, mehr offene Quellen, dass ich mich selber entscheiden kann, nutze ich jetzt zu Hause meinen Raspberry Pi für mein Smartphone zum Beispiel oder weil ich jetzt kein Techie bin, kein Raspberry Pi zu Hause habe, dass ich trotzdem die Cloud vom Anbieter nutzen kann, dass ich sozusagen die Wahl auch habe. Da ist natürlich immer das Problem eben als Unternehmen, ich muss geschäftsfähig sein, ich muss auch wissen, wie baue ich mein Geschäftsmodell auf. Und da ist natürlich Cloud und Vendor-Login so ein wahnsinnig guter Selling Point gewesen für viele Unternehmen. Wenn ich jetzt einmal von einem Unternehmen die Lösung kaufe, die an eine Cloud gebunden ist, dann kaufe ich nur noch von diesem Unternehmen ein, weil alles andere nicht wieder verknüpfbar ist. Ja. Und wenn wir uns das genauer anschauen, also gerade so smarte Steckdosen, Thermostate, ganz viele davon bauen zum Beispiel auf einem ESP32 oder den 8266 auf. Wunderbare Mikrocontroller. Und den kann man auch selber wieder flashen. Das ist aber auch wieder was. Das ist sozusagen uns Techies, die ein bisschen hardware-näher unterwegs sind. Wir können das machen. Für viele, die eben nicht diesen Technikbezug haben. Man kann Hilfe zur Selbsthilfe schaffen, man kann schulen, aber es ist schwierig, hier alle zu erreichen. Und jetzt kommt ja auch der Cyber Resilience Act bald zum Tragen. Auch ein wahnsinnig großer Umfang wieder, der auch wieder Unternehmen vor die Herausforderung stellt. Man muss die Supply Chain überprüfbar nachweisen können, dass die sicher ist. Und das wird auch ein ganz toller Punkt für die digitale Souveränität. Wie machen wir das? Was können wir da noch nutzen? Zum Beispiel Raspberry Pis, ich habe es gerade genannt, nutze ich selber für mein Smart Home, ist ein super kleiner Rechner, ja, verbraucht wenig Strom, kann ich mit allem Möglichen verknüpfen über Wi-Fi und Co. Ich habe das Problem, er ist Open Source und Open Source ist ausgenommen vom Cyber Resilience Act. Als Unternehmen kann ich jetzt diesen Raspberry Pi als Open-Source-Projekt nicht nehmen, weil entweder müsste ich als Unternehmen diesen kompletten Raspberry Pi verifizieren, dass die Supply Chain gedeckt ist und das wird kein Hersteller machen können. Und auf der anderen Seite muss ich mir als Unternehmen denken, stelle ich mir jetzt eigene Chips her oder verwende ich eben andere Chips, die einen Vendor-Login haben. Und dann bin ich als Unternehmen wieder im Vendor-Login. Nico.
Was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, die Stärken von Individuen, wie du, der bastelt, der ins Detail geht, der mit Werten rangeht. Das ist auch wieder eine Community, die aber sehr homogen ist. Also du arbeitest da in eine Richtung und dann gibt es Leute, die haben andere Stärken, die verstehen besser die Business-Anforderungen. Was schafft denn wirklich Wert? Ja, ist es jetzt die smarte Matratze oder ist es ein anderer Service? Weil die Infrastruktur alleine, die bringt mir ja noch nicht wirklich das Outcome. Also ich habe Daten, aber der Layer oben drüber, den muss man ja verbinden. Und so will ich einfach nur merken, es gibt, jeder hat seine Stärken, aber nicht jeder ist der, der sich jetzt im Keller einen Container hochziehen muss. Also damit meine ich einen virtuellen Container und keinen Container, genau. Und darum, also vielleicht da nochmal darauf hinzuweisen, sich zu vernetzen, zu schauen, wo bin ich in der Desire Zone, wofür brenne ich wirklich, ja? Nicht mich jetzt zu verrenken, bloß weil es andere machen, muss ich jetzt das auch basteln. Wie finde ich meinen Weg mit meinen Werten, um zu einer digitalen Souveränität zu kommen, mich in einer Gruppe zusammenzuschließen und irgendwo anzufangen? Irgendwo anzufangen mit einer Strategie und auch nicht zu sagen, ich renne jetzt ins nächste Login rein oder so. Vielleicht Achtsamkeit mitzubringen.
Das Vernetzen, die Werte kennenlernen, auch als Nicht-Techie mehr darüber zu wissen und erfahren, wie unsere Technikwelt funktioniert, da ist ein ganz großer Punkt. Gerade in Europa, wahnsinnig toller Verein, kann man immer vorbeischauen auf media.ccc.de, kann man sich die ganzen Videos von den Veranstaltungen anschauen. Alles wunderbar aufgezeichnet, das sind sowohl sehr technische Talks als auch über Politik, Philosophie, soziologische Vorkommnisse und vielem weiteren. Also ganz spannende Themen, wo auch wieder in die Awareness reingehen. Worauf müssen wir achten? Gerade letztes Jahr ganz großes Thema elektronische Patientenakte, die wir bei uns souverän entwickelt haben und dann auf fremden Servern laufen lassen. Auch wieder so ein Thema, was hier mit reinkommt. Da ist ganz wichtig, Werte, Souveränität schaffen und auch darüber in Kenntnis setzen.
Dann denke ich, kommen wir langsam zum Ende und auch der Zeit. Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen. Ich persönlich bin absolut dem Low-Code-Paradigma verfallen und brenne dafür. Ich finde, es ist wichtig, dass man auch programmieren kann, ohne den Code zu verstehen in der Tiefe, immer noch mit sinnvollen Erweiterungen, aber dass man anfängt, was zu verändern und versteht, wie Prozesse und Datenmodelle funktionieren können. Und speziell, weil wir in Deutschland auch die Technologie haben bei Siemens, möchte ich mal darauf hinweisen, ein absolutes neutrales Buch, das aufklärt, was wir für Möglichkeiten haben. Das einzige deutschsprachige Standardwerk zu diesem Thema Paradigmenwechsel Low-Code. Ein guter Vertrauter und Mitstreiter hat da mitgeschrieben. Und Robert, dann, ich denke, Lesen ist wichtig, sich weiterzubilden. Liest du auch viel?
Ja, tatsächlich gerade sehr viele Rust-Bücher und WebAssembly, was auch sonst in der aktuellen Zeit. Wobei aktuell bin ich auch an der Softwarearchitektur wieder dran, habe ein paar tolle O'Reilly-Bücher. Also gerade im Tech-Bereich haben wir ja sehr viele Fachbücher, die erstklassig sind, die man sich wirklich einfach mal durchlesen muss, um zu verstehen, wie baut sich unsere digitale Welt auf.
Ja, Robert, vielen Dank und vielen Dank ins Publikum. Die Schokoladen werden gleich verteilt, definitiv. Und eine Sache möchte ich noch anmerken. Das war der erste Live-Podcast überhaupt von Burn for IT. Wir haben insgesamt heute die 89. Folge aufgezeichnet. Und mein Team, vielleicht noch ganz kurz, das ist Jan-Philipp Höpfner und Daniel Rusche. Die sind heute leider nicht mit dabei, aber ich muss sagen, im Hintergrund haben die sehr, sehr viel gemacht. Auch die Coverart und so weiter. Und wir werden diese Folge auf allen Plattformen veröffentlichen. Natürlich werden wir sie entsprechend schneiden und noch ein bisschen die Zusammenhänge klarstellen und ein paar Amps rausnehmen. Aber ich glaube, heute bei den Amps war es relativ okay. Und dann sage ich vielen Dank ins Publikum.